Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast-Talk hier bei RT Deutsch. Und ich bin heute wieder bei Sebastian. Hallo Sebastian.
Hallo Jens.
Es geht um die anstehenden US-Wahlen. Da ist es ja nächste Woche soweit. Der große Kampf, der große Showdown Trump gegen Biden. Ja, und du hast dich ein bisschen eingehender in den letzten Tagen mit dem Thema befasst. Du warst ja krank und hast die Zeit aber nicht verplempert, sondern hast dich da richtig reingelesen. Und darüber werden wir uns heute mal ein bisschen unterhalten. Vielleicht beginnen wir, um den Leuten das zu verdeutlichen, mal mit den unterschiedlichen Wahlsystemen.
Genau. In den USA ist der Unterschied, dass nicht derjenige Kandidat gewinnt, der die meisten Wählerstimmen bekommt. Bei der letzten Wahl 2016 war es auch so, dass Hillary Clinton insgesamt 3 Millionen Stimmen mehr hatte von den Wählern als Donald Trump. Aber was zählt, sind die Stimmen der einzelnen Bundesstaaten, die sogenannten Wahlmännerstimmen. Das heißt, wenn du in einem Bundesstaat die Mehrheit holst, dann gehen alle Stimmen dieses Bundesstaates an dich. Da gibt es nur kleine Ausnahmen, aber sonst gilt das Prinzip The Winner Takes It All. Und das heißt, du kannst auch bei dem sogenannten Popular Vote, also bei der absoluten Zahl der Stimmen hinten liegen und trotzdem die Wahlen gewinnen, weil du eben diese Stimmen aus den einzelnen Bundesstaaten bekommst. Das ist föderales System. Man stelle sich vor, in Deutschland würde eben dann Rheinland-Pfalz, Bayern, Berlin und so weiter einzelne Stimmen dann abgeben. Und dann ist es egal, ob du insgesamt in Deutschland mehr Stimmen hast. Es zählen dann die einzelnen Bundesländer. Wenn du, so wie Trump, der hat bei den letzten Wahlen einige Bundesstaaten sehr knapp mit einigen Tausend, einigen 10.000 Stimmen Vorsprung gewonnen, wie zum Beispiel in dem sogenannten Rostgürtel, Wisconsin, Michigan. Und dadurch hatte er eine Mehrheit. Und das ist der große Unterschied zu uns. Und deswegen sind auch die Prognosen, die wir haben, die vor allem diese landesweiten Umfragen, die derzeit Joe Biden rund 9-10% vorne sehen, mit Vorsicht zu genießen, weil natürlich es nicht auf die Gesamtzahl der Stimmen anguckt, sondern man muss bei diesen Umfragen jeweils in die einzelnen Bundesstaaten reingucken, vor allem in die sogenannten Swing States und umkämpften Bundesstaaten, die sogenannten Battleground States, und gucken, wie sieht es da aus.
Also es wird von uns als sehr undemokratisch wahrgenommen, weil ja dann bestimmte Stimmen in bestimmten Staaten, ist eine einzelne Stimme mehr wert als in einem anderen Staat. Also Kalifornien ist sehr bevölkerungsstark, also große Bevölkerung, ich habe die Zahlen nicht. Und ein Staat wie, ich weiß nicht, Ohio ist, glaube ich, relativ klein, was die Bevölkerung angeht, also nicht so dicht bevölkert. Eine Stimme in Ohio wiegt im Endeffekt schwerer als eine Stimme in Kalifornien.
Das kann man so sagen. Man kann zum Beispiel, Kalifornien ist der Bundesstaat, wo die meisten Wahlmännerstimmen zu vergeben sind. Und der Unterschied ist es so, wie du gesagt hast, wenn die Demokraten, die gewinnen Kalifornien traditionell. Und wenn die jetzt 1 Million mehr Wähler in Kalifornien mobilisieren, was die derzeit gerade tun, wenn man so auf die Briefwahlenstimmen und so weiter guckt, bringt ihnen das aber nicht mehr Wahlmänner stimmen. Andererseits, wenn du in Pennsylvania, da hat Trump mit 50.000 Stimmen gewonnen. Das heißt, für Demokraten wäre es natürlich viel wichtiger, 100.000 Menschen in Pennsylvania zu mobilisieren, als 1 Million Menschen in Kalifornien. Und deswegen stimmt es, dass Stimmen in diesen Bundesstaaten, in diesen umkämpften Bundesstaaten, wo das Rennen knapp ist, mehr Gewicht haben. Und das ist natürlich, kann man sagen, aus demokratischer Sicht unfair, wenn nicht jede Stimme gleich viel zählt.
Ja, ja. Also zum einen dieses System und dann auch noch das Mehrheitswahlrecht, das sie auch noch haben. Also die Demokratie funktioniert da schon, zumindest bei den Wahlen funktioniert sie vollkommen anders. Sonst gibt es schon gewisse Ähnlichkeiten mit Senat, Kongress etc., also verschiedene Kammern der Regierung. Natürlich haben wir kein Präsidialsystem in dieser Form, aber mit unserer Kanzlerin haben wir ja mehr oder weniger auch eine sehr mächtige Person an der Spitze des Staates. Wenn man das in der Presse so ein bisschen mitverfolgt, auch in der deutschen Presse, fast schon seit einem halben Jahr, scheint ja der Ausgang der Wahl festzustehen. Also wenn man dem glaubt, dann hat Biden schon gewonnen.
Ich sehe das nicht so. Ich glaube, dass das Rennen nicht entschieden ist, dass es sehr knapp werden kann und dass Trump noch gute Chancen hat. Wobei ich sage, ich halte auch einen Sieg von Joe Biden für wahrscheinlicher. Aber Trump hat dennoch gute Chancen. Darauf können wir noch im Einzelnen gleich eingehen. Warum? Wir erinnern uns an 2016, da haben auch alle Clinton vorne gesehen. Umfrageinstitute hatten eine Chancenverteilung 80% für Clinton, 20% für Trump. Jetzt ist es sogar noch ein bisschen höher, wenn man auf die ein Umfrageinstitut, was vielen von Medien zitiert wird, das heißt 50-38, die haben Trump bei einer Gewinnwahrscheinlichkeit von 13% und Joe Biden bei 87%. Interessanterweise, die Buchmacher in den Wettbüros sehen das ein bisschen anders. Da ist Trump ungefähr bei knapp 40%.
Das ist eigentlich interessant, weil die Buchmacher haben natürlich eine andere Motivation. Also die sind ja nicht politisch motiviert, sondern die wollen einfach nur finanziell das Risiko abschätzen. Die haben nicht irgendwelche ideologischen Gründe, warum sie jemanden vorne sehen, sondern die würden eine ganz klare Analyse machen, wie ist das Risiko, wenn die Leute jetzt wetten. Also von daher eigentlich glaubwürdiger.
Glaubwürdiger, vor allem, weil sie auch noch andere Faktoren berücksichtigen, die bei diesen Umfrageinstituten oft nicht berücksichtigt werden, gerade bei dem, was ich gerade genannt habe. Und zwar gucken die Buchmacher nicht nur auf die aktuellen Umfragen, sondern die gucken auf Faktoren wie Wählerregistrierung. Also wer schafft es mehr, Wähler zu registrieren? Wo hat man den Eindruck, welche Kampagne, wo sind die Unterstützer euphorischer? Sie gucken auch, was ist mit den sogenannten Early Voters? Das heißt, in den USA kann man so wie hier auch per Briefwahl teilnehmen, aber auch in vielen Bundesstaaten ist es möglich, persönlich in einem Wahllokal schon Wochen vorher eine Stimme abzugeben.
Ja, ja.
Was natürlich auch daran liegt, dass die Wahlen in den USA traditionell an einem Dienstag abgehalten werden, also an einem Arbeitstag, und um den Leuten zu ermöglichen, trotzdem an der Wahl teilzunehmen, machen das viele Bundesstaaten. Das ist ein Faktor. Andere Faktoren sind zum Beispiel, wenn es überraschende Wendungen gibt, wenn zum Beispiel ein Kandidat sich in der Präsidentschaftsdebatte irgendein Fauxpas erlaubt, dann preisen die das in ihre Kurse ein, die Buchmacher. Und sie gucken natürlich auch, wer wettet bei ihnen. Weil das ist ein wichtiges Indiz, weil Leute natürlich bereit sind, ihr Geld zu riskieren. Und das preisen die alles ein. Und deshalb muss man auch die Kurse der Buchmacher, denke ich, bei einer Einschätzung berücksichtigen. Wobei man sagen muss, 2016 lagen sie aber auch falsch. Da hatten sie auch Clinton vorne gesehen.
Ja, ja. Ja, wie liegen die Kurse bei den Buchmachern gerade?
Ich habe jetzt hier mal heute geguckt bei predictit.org. Die haben Biden gerade bei 65 Cent. Das heißt, man müsste 65 Cent setzen, um $1 zu gewinnen. Und Trump haben die bei 39 Cent. Und das ist schon eine deutlich andere Ausgangslage als die meisten Umfrageinstitute, wie wir haben, und Analysen. Da sind manche, es gab jetzt eine Analyse im Economist, die haben gesagt, Trumps Chance liegt nur noch bei 5%.
Ja, das kommt einem sehr bekannt vor. Also letztes Mal gegen Hillary Clinton hieß es ja auch, es war geradezu grotesk, also wie schlecht Trump dastand. Jetzt hatten wir auch sehr viele Artikel, die ich gelesen habe, in denen es immer darum geht, dass Trump womöglich das Wahlergebnis nicht anerkennt. Ich habe keinen einzigen Artikel gelesen, in dem es hieße, dass Joe Biden womöglich das Wahlergebnis nicht anerkennt. Also in diesen Artikeln wird gleich auch schon wieder Biden als Wahlsieger vorweggenommen. Und des Weiteren klingt das für mich ein bisschen danach, als würde man ja auch im Vorfeld schon eine Art politischen Putsch vorbereiten. Denn wenn man tatsächlich Trump jetzt schon unterstellt, er würde die Wahl nicht anerkennen, dann klingt das für mich nach der Vorbereitung einer Siegeserklärung, vielleicht einer vorzeitigen Siegeserklärung auch, dass man sich diese Niederlage, wie es sie das letzte Mal gegeben hat, einfach kein zweites Mal zumuten möchte.
Das kann sein. Ob da jetzt aber so eine Strategie hintersteht oder ob es einfach nicht vielmehr auch für das Wunschdenken steht, was viele Journalisten an den Tag legen, weil es ist so, wie du sagst, in diesen Artikeln wird immer von einer Niederlage Trumps ausgegangen und nicht von einer Niederlage Bidens. Interessanterweise hat die Wahlkampfmanagerin von Joe Biden jüngst in einem Memo davor gewarnt, zu denken, dass das Rennen entschieden ist. Sie hat gesagt, das Rennen ist viel enger. Und diese Umfragen, wo wir zweistellig in Führung liegen, die stimmen so nicht. Sollte man auch nicht trauen. Finde ich, ist interessant. Und sie sagt eben, dass wir in vielen Bundesstaaten einen Kopf-an-Kopf-Rennen mit Trump haben.
Auch in den Swing States.
In den Swing States.
Ja, das sind ja die wichtigen Staaten, ja. Da möchte ich nochmal zurückkommen auf die Early Votes, weil ich glaube, die sind ziemlich wichtig. Und so wie ich das mitbekommen habe, diese vorzeitige Stimmabgabe, das ist diesmal schon sehr, sehr viel, also bis zum jetzigen Zeitpunkt.
Ja, extrem. Wir haben jetzt, glaube ich, jetzt schon fast die 70 Millionen Marke.
70 Millionen, ja.
70 Millionen Menschen haben ihre Stimme entweder per Brief oder in einem vorzeitig geöffneten Wahllokal persönlich abgegeben. Und das sind also somit schon über die Hälfte der Wähler, die an der letzten Wahl insgesamt teilgenommen haben. Und daher kann man davon ausgehen, dass insgesamt die Wahlbeteiligung deutlich höher sein wird als 2016, was Analysten meist als Vorteil für die Demokraten betrachten, was ich aber so einfach nicht sagen würde.
Wie war es das letzte Mal?
Denn wenn man guckt, Hillary Clinton hatte 2016 eine Woche oder zwei Wochen vor der Wahl einen Vorsprung bei den Frühwählern von 15%. Joe Biden kommt jetzt, glaube ich, auf 9%. Das ist immer ein bisschen schwer zu sagen. Also wenn man auf Daten guckt von einer Analysefirma, die heißt Target Smart, die gehört den Demokraten, also die manipulieren das nicht zugunsten der Republikaner. Aber natürlich, es gibt in vielen Bundesstaaten sind das nur Modelle, weil man keine wirklichen Daten hat. Dazu muss ich vielleicht mal sagen, damit die Zuhörer das verstehen, in den USA gibt es kein Wählerverzeichnis wie in Deutschland. Das heißt, man muss sich proaktiv registrieren, um an einer Wahl teilnehmen zu können. In der Regel erfolgt diese Registrierung über eine der beiden großen Parteien, aber es gibt immer mehr sogenannte ungebundene Wähler, die sich nicht über eine Partei registrieren lassen, und diese machen jetzt mittlerweile schon ein Viertel der Wähler aus. Und da ist immer die große Frage, für wen entscheiden die sich? Aber es heißt nicht, wenn man sich zum Beispiel über die Republikaner registriert, dass man die dann auch wählen muss. Aber es ist ein Indiz dafür, wohin die Reise geht. Und in manchen Bundesstaaten ist es so, da kann man sehen, so und so viele Demokraten haben Briefwahlunterlagen angefordert und zurückgeschickt, so und so viele Republikaner. Das heißt, da hat man schon wirkliche Zahlen. Bei anderen Staaten gibt es das so nicht. Das heißt, da muss man Modelle anwenden. Und diese Firma Target Smart, was besonders interessant ist, die haben eine eigene Aufstellung der sogenannten umkämpften Battleground States. Das sind insgesamt 14 an der Zahl. Und da lagen die Demokraten, Joe Biden, die lagen da noch vor einer Woche deutlich vorn. Ich glaube mit deutlich 7%. Und dieser Vorsprung ist jetzt geschmolzen auf 1% ungefähr. Das heißt, bei den Frühwählern
holen. Und das bei den Early Votes, die traditionell eigentlich den Demokraten gehören, die Early Votes.
Es geht nur um die Frühwähler. Und das, was besonders interessant daran ist, ist, dass grundsätzlich traditionell Demokraten viel mehr dazu neigen, seine Wahl per Brief also abzustimmen, und die Republikaner eigentlich traditionell am Wahltag selbst erscheinen. So, jetzt durch die Corona-Krise ist natürlich grundsätzlich die Bereitschaft höher, nicht ins Wahllokal zu gehen, sondern das per Briefwahl zu machen. Und die Demokraten auch stark auf diesen Effekt der Frühwähler setzen, weil sie dann natürlich mit einem gewissen Vorsprung in die Wahlen, in den eigentlichen Wahltag am 3. November reingehen und hoffen, dass dieser Vorsprung so groß ist, dass die Republikaner ihn nicht mehr einholen können. Laut Umfragen gehen zweimal, also doppelt so viele Demokraten wählen vorzeitig wie Republikaner. Wir sehen aber, dass in diesen Zahlen, die von der Analysefirma Target Smart rausgegeben werden, spiegelt sich das nicht wider, dass du bei diesen frühzeitigen Wählern ein 2-1 Verhältnis hast. Das hast du in Kalifornien, Hochburg der Demokraten, wo sie deutlich stärker mobilisieren als 2016, was ihnen aber im Endeffekt nichts bringt, weil diesen Bundesstaat gewinnen sie ohnehin, wie wir es eben ja auch schon erläutert haben, und da haben sie jetzt über 1 Million Wähler mehr mobilisieren können. Es bringt ihnen aber nichts im Endresultat. Und wo diese Strategie auch aufgeht, ist Pennsylvania. Da sind sie wirklich massiv vorne, wenn es um diese frühzeitigen Wähler geht. Okay. Aber in den ganzen anderen Battle States, auch in denen, wo Joe Biden in den Umfragen deutlich vorne liegt mit 5-8 Punkten, also wir reden hier von Michigan, Wisconsin, manche Umfragen sehen ihn auch knapp in Florida vorne, da sehen wir das bei den Frühwählern nicht, sondern da ist es ziemlich ausgeglichen, beziehungsweise die Demokraten liegen knapp vorne, aber nicht so stark vorne, wie wir es eigentlich erwarten müssten, weil sie viel stärker in der Lage sind, Frühwähler zu mobilisieren.
Ja, diese Modelle und ja, diese Erwartungshaltung aus der Vergangenheit heraus, aus den Erfahrungen heraus, geraten natürlich durch Corona in Unordnung. Ja. Also das heißt, da kann man eigentlich nicht mehr viel mit anfangen. Es ist eine Ausnahmesituation,
ja,
durch Corona einfach entstanden.
Eben. US-Wahlen sind aufgrund dieses komplizierten Systems grundsätzlich schwer vorherzusagen, aber dieses Jahr ist alles schwieriger. Ich will das mal vielleicht am Beispiel festmachen. Die Republikaner, also bis zu Anfang des Jahres vor der Corona-Epidemie, waren die Demokraten viel stärker dabei, Wähler zu registrieren. Dann kam Corona, dann hat das insgesamt natürlich stark nachgelassen, aber bei den Demokraten viel stärker als bei den Republikanern. Und das sind auch Analysen dieser demokratischen Analysefirma, die zu dem Schluss kommt, dass gerade in den umkämpften Staaten die Demokraten bei der Wählerregistrierung ins Hintertreffen geraten. Und Gerade jetzt in Florida und North Carolina haben die Republikaner es geschafft, in den letzten Wochen massiv Wähler zu registrieren.
Hast du vergleichbare Daten einer republikanischen Analysefirma? Das wäre vielleicht interessant, das dem entgegenzuhalten.
Habe ich jetzt nicht. Und ich glaube auch, schade, warum die meisten auf TargetSmart referieren, ist, weil sie wirklich am genauesten sind, am umfangreichsten und auch am schnellsten. Also die aktualisieren täglich für jeden Bundesstaat. Man kann das dann, es ist dann auch demografisch aufgelistet, also nach Alter, Geschlecht.
Und in der Vergangenheit waren die dann auch verlässlich, waren die genau?
Nee, 2016, glaube ich, gab es die noch nicht. Ich will jetzt nichts Falsches erzählen, aber ich glaube, die wurden eben aufgrund der Erfahrung von 2016, dass man sich so getäuscht hat, ins Leben gerufen und gesagt, wir müssen das genauer gucken, wir brauchen mehr Daten.
Die Motivation dahinter liegt auf der Hand, ja.
Ja. Und jetzt ist es zum Beispiel so, die Republikaner sind halt stärker jetzt bei der Wählerregistrierung. Die Frage ist jetzt aber, was nämlich geschehen ist, aufgrund der Corona-Krise haben die Demokraten aufgehört, von Tür zu Tür zu gehen, um Leute zu registrieren. Und versuchen jetzt die Akquise per Telefon zu machen. Aber jeder weiß, dass Hausbesuche das die beste Methode sind, um Leute zu überzeugen, sich registrieren zu lassen. Und deswegen ist es schwer zu sagen, die Republikaner legen jetzt stark zu. Steht das wirklich für einen Trend oder liegt das einfach nur an der Methode, die sie benutzen, nämlich weiterhin Hausbesuche zu machen? Und deswegen, Corona macht vieles, vieles schwer. Und das ist zum Beispiel auch ein Faktor, das ist der sogenannte Enthusiasmus der Wähler. Wir sehen bei Donald Trump, zehntausende Menschen kommen zu den Wahlkampfveranstaltungen. Wir sehen spontane oder beziehungsweise selbstorganisierte Autokolonnen im ganzen Land, die für Trump werben. Sowas haben wir bei Joe Biden gar nicht.
Das erinnert auch wieder an den Wahlkampf vom letzten Mal. Also Hillary Clinton war ja auch mehr oder weniger, also vor leeren Rängen hat sie gesprochen, während Trump in Stadien, also wirklich umjubelt wurde.
Aber was es schwer macht, warum man es nicht so vergleichen kann, weil die Demokraten ja auch bewusst auf solche Wahlkampfveranstaltungen, wo viele Leute kommen, verzichten und auch den Leuten sagen, bleibt zu Hause, eben aufgrund...
Ja, was sollen sie denn noch sonst machen? Sonst haben sie die gleichen Bilder wieder wie mit Clinton offenbar.
Das könnte sein, also aber das ist halt, deswegen ist es alles schwerer einzuschätzen. Ne? Aber grundsätzlich kann man sagen, es gibt kein Enthusiasmus für Joe Biden. Wir haben nicht so einen Effekt wie unter Obama, als er 2008 angetreten war. Da haben wir ja wirklich gesehen, wie massiv er mobilisieren konnte und welche, gerade bei den jüngeren Wählern, wie er die mitreißen konnte. Und das hat man bei Joe Biden überhaupt
nicht. Der hat den ganzen Planeten mitgerissen. Also er wurde ja wirklich weltweit gefeiert, als großer Hoffnungsträger in den Vereinigten Staaten. Für einen weltweiten, eigentlich ja, einen globalen Wandel, den er da ja auch versprochen hat. Ja. Die Hoffnung hat er gemacht.
Ja. Warum ich aber nicht denke, dass das wirklich ausschlaggebend ist, ist der große Unterschied zu 2016. Wir hatten 2016 zwei Kandidaten, die sehr polarisieren. Man darf nicht vergessen, dass auch Hillary Clinton sehr polarisiert und einem Teil der US-Bevölkerung regelrecht verhasst ist. Und wenn man sich ihre Ablehnungswerte anguckt, dann waren die astronomisch hoch im Vergleich jetzt zu Joe Biden. Der Unterschied jetzt, die 2020-Wahl, ist eine Trump-Wahl. Die Leute gehen zur Wahl, um entweder für ihn zu stimmen oder gegen ihn zu stimmen. Die Leute, die Joe Biden ihre Stimme geben, die geben nicht Joe Biden die Stimme, weil sie von ihm jetzt so mitgerissen wurden, weil sie so viel Hoffnung in ihn setzen, sondern sie geben ihm die Stimme, weil sie wollen, dass Trump wegkommt.
Also Protestwähler auch gegen Trump, mehr oder weniger.
Sozusagen könnte man das sagen. Es ist eine Trump-Wahl. Du bist für Trump oder gegen Trump, das ist das, was es entscheidet. Joe Biden ist dann eigentlich ein guter Kandidat, gerade weil er relativ blass bleibt, aber auch niemanden abschreckt, der Trump weghaben möchte. Ich würde mal sagen, zum Beispiel hätten die Bernie Sanders aufgestellt. Bernie Sanders hätte es geschafft, viel mehr Euphorie gerade unter den jungen Anhängern der Demokraten zu erzeugen. Aber er hätte auch viele moderate Kräfte abgeschreckt, ihn zu wählen, die eigentlich Trump weghaben wollen, aber für die Sanders dann zu links ist. Und mit Joe Biden, der kann eigentlich nichts falsch machen. Der muss eigentlich gar nichts machen, weil man davon die Demokraten sich erhoffen, dass der Anti-Trump-Effekt so groß ist, dass sie deswegen den nächsten Präsidenten stellen können.
Also ich habe mir auch die Debatten angeschaut und Joe Biden macht also wirklich einen alten Eindruck. Das kann man nicht anders sagen. Joe Biden ist alt. Ich meine, Trump ist auch alt, aber Joe Biden ist also gefühlt 100 Jahre älter. Also wenn man ihm zusieht, also manchmal tut er einem fast leid. Dann verliert er halt irgendwie den Faden und macht den Eindruck, als wüsste er gerade nicht, wo er ist. Das sind so kurze Augenblicke nur. Also wenn man ihm dabei ins Gesicht schaut, wird Biden diese 4 Jahre überhaupt noch durchhalten?
Das halte ich auch für sehr fraglich. Also die Körpersprache Und die Energie, die diese beiden Männer ausstrahlen, unterscheidet sich wie Tag und Nacht. Trump hochenergetisch, der mehrere Wahlkampfauftritte am Tag in verschiedenen Bundesländern durchzieht, nebenbei noch US-Präsident ist. Von beiden sieht und hört man nicht so viel. Und wie du auch schon gesagt hast, bei solchen Debatten, man merkt wirklich, wie er manchmal den Faden verliert, wo du denkst, das ist ein Zeichen von Verwirrung, Senilität. So, diesen Eindruck hat man. Und deswegen glaube ich auch, ich weiß nicht, ob das für Amerikaner ausschlaggebend ist, aber natürlich möchte keiner einen senilen Präsidenten im Amt haben.
Ja. Das wäre also Kamala Harris im Grunde genommen, die dann bald Präsidentin wäre, so Biden denn die Wahl gewinnt. Und wäre Kamala Harris so etwas wie Hillary Clinton durch die Hintertür?
Das kann man so ein bisschen so sagen. Zumindest kommt sie ganz gut mit Hillary Clinton aus. Und
also eine der wenigen.
Eine der wenigen. Sie hat aber eigentlich keinen großen Rückhalt in der Partei, also außer vielleicht im Establishment, weil bei den Vorwahlen, da kam sie, glaube ich, auf 2 oder 3%. Und wenn sie dann die erste US-Präsidentin werden würde, weil Biden altersbedingt, krankheitsbedingt ausfällt, ob das dann das ist, was die Amerikaner wollten, als sie am 3. November ihre Stimme abgegeben haben, mag ich zu bezweifeln, aber wir werden sehen.
Du hast ja eigentlich was Interessantes angesprochen, wenn du sagst, es ist eine Wahl für oder gegen Trump, eigentlich gar nicht für Biden. Die Leute würden oder viele Leute würden nicht für Biden stimmen, sondern mehr gegen Trump. Aber Trump ist ja eigentlich ein Kunststück gelungen, würde ich mal sagen. Und zwar als Präsident in einer kompletten Amtszeit, also er hat jetzt eine komplette Amtszeit in den Knochen, und dennoch nicht Teil des Establishments zu sein. Also das Establishment hat ihn wirklich 4 Jahre lang gnadenlos bekämpft, auf allen Ebenen.
Genau. Das war ja auch einer der Gründe, warum er gewählt wurde, weil er kommt nicht aus der Politik, er ist ein Außenseiter und hat sich inszeniert als Kämpfer gegen das Establishment. Und er kann das 4 Jahre später weiterhin tun, weil er konstant von den Medien, also mal abgesehen jetzt so von Fox News, aber von dem Großteil der Medien angegriffen wurde und auch weil die Demokraten vom ersten Tag an seine Wahl nicht akzeptiert haben, sondern sie kamen dann mit ihrer Verschwörungstheorie, Russland hätte da die Fäden gezogen, ist alles in sich zusammengebrochen. Und auch das Impeachment-Verfahren ist zusammengebrochen. Aber sie wollten diesen Gedanken nie akzeptieren, dass sie aus eigenem Versagen heraus die Wahlen verloren haben. Und das Versagen, das Hillary Clintons Versagen, man kann es ja mal ganz kurz ansprechen, diese sogenannten Rostgürtelstaaten wie Wisconsin oder Michigan, wo seit den 80ern die Menschen die Demokraten wählen. Hillary Clinton hat es nämlich nicht mal für nötig befunden, dort Wahlkampfauftritte hinzulegen, weil sie dachte, diese Staaten haben wir sowieso in der Tasche. Aber in diesen Staaten leben viele Menschen, die enttäuscht sind von den Effekten der Globalisierung. Und Trump hat es geschafft, diese Leute anzusprechen und auf seine Seite zu holen. Und da liegt ein großer Fehler. Aber die Demokraten waren nicht in der Lage, sich diesen Fehler einzugestehen und die Sache abzuhaken und sagen, wir machen in 4 Jahren einen neuen Anlauf, sondern sie haben versucht, den ganzen Wahlprozess und das Amt des Präsidenten zu delegitimieren.
Ja, und haben Trump jetzt im Grunde genommen, sie haben es ja nicht geschafft, in diesen 4 Jahren ihn irgendwie aus dem Amt zu bekommen. Und das spielt ihm ja jetzt in die Hände, weil er ist ja immer noch dieser Anti-Establishment-Kandidat. Das hat ihm damals in die Hände gespielt, dass er eben nicht zu dieser Kabale in Washington gehörte, sondern wirklich ein Außenseiter war, ein politischer. Das war sein größter Trumpf und er hat es nach 4 Jahren Amtszeit geschafft, diesen Trumpf zu behalten. Also das ist schon eine Leistung.
Ja, er macht das auch bei seinen Wahlkampfauftritten. Da sagt er, ja, meine Gegner sagen, ich sei ein schlechter Politiker. Aber ich bin überhaupt gar kein Politiker und deshalb habt ihr mich gewählt. Das sagt er auf seinen Wahlkampfauftritten und da hat er ja auch recht. Man muss halt sehen, wie groß dieser Effekt bei dieser Wahl sein wird, weil natürlich viele andere Themen, insbesondere die Corona-Pandemie, da eine wichtige Rolle spielen. Aber hätte man die Wahl vor einem Jahr abgehalten, dann wäre die Wiederwahl für Trump ein Spaziergang geworden. Damals haben auch alle Buchmacher ihn vorne gesehen, weil die Werte ganz gut waren, was die Wirtschaft betrifft, was die Arbeitslosenrate, insbesondere auch unter der schwarzen Bevölkerung, unter den Latinos betrifft. Ob das nachhaltig ist, ist eine andere Sache, wenn man sieht, wie die Schulden der USA gleichzeitig gewachsen sind. Aber für die Leute zählt ja, was bei ihnen ankommt.
Hast du da schon Daten zur Wählerwanderung. Wie hat sich das entwickelt? Also der letzte Wahlkampf wurde ja geführt in erster Linie von Seite der Demokraten aus, war ja ein persönlicher Angriff eigentlich auf Trump. Er ist ein Rassist, er ist ein Sexist und er ist irgendwie, ich glaube, charakterlich nicht geeignet. Das waren so die, ja, das war eigentlich der Schwerpunkt des Wahlkampfes der Demokraten. Wie schneidet denn Trump ab jetzt in den Umfragen bei den Frauen, meinetwegen bei den Minderheiten, bei den Schwarzen, bei den Latinos?
Interessanterweise laut den jüngsten Umfragen und Untersuchungen schneidet er bei den Schwarzen und Latinos besser ab als vor 4 Jahren. Natürlich sind die Demokraten bei diesen Bevölkerungsgruppen noch weit vorne, aber er schneidet besser ab. Er schneidet aber schlechter ab, interessanterweise bei den Weißen ohne College-Abschluss und bei den über 65-Jährigen. Und bei denen wahrscheinlich wegen der Corona-Krise, weil Trump vorgeworfen wird, die Gefahr heruntergespielt zu haben, nicht rechtzeitig gehandelt zu haben und nicht entschlossen gehandelt zu haben. Das macht alles natürlich schwierig vorherzusehen, weil wir sehen auch gerade auch jetzt steigende Zahlen, Corona-Zahlen in den USA, auch in den Swing States. Und in einer Woche hört sich kurz an, aber eine Woche kann noch einiges passieren und das kann auch dazu führen, dass Leute ihn nicht wählen oder aus Angst vor einer Ansteckung nicht ins Wahlbüro gehen. Und das würde natürlich ein Nachteil sein für Trump, weil gerade die Republikaner es ja vorziehen, am Wahltag selbst wählen zu gehen.
Ja, verstehe. Obwohl viele haben ja dieses Mal auch im Vornherein gewählt, wie wir das gerade...
Auch viele Republikaner, zum Beispiel in Florida, sind auch schon vorzeitig ins Wahlbüro gegangen und deswegen haben die, sie es ja auch geschafft, da diesen Vorsprung der Demokraten noch nicht auszugleichen, aber deutlich zu reduzieren. Die lagen allein von den Briefwählerstimmen dann 500.000 Stimmen vorne und jetzt sind es, glaube ich, so 170.000, 180.000. Wie gesagt, so genau kann man das nicht sagen, weil ich schon gesagt habe, es sind auch Modelle und natürlich ist nie sicher, nur weil sich einer über Demokraten registrieren lässt, dass er auch Joe Biden wählt und umgekehrt.
Dein ganz persönlicher Tipp, wir haben ja gerade gesagt, die Buchmacher sehen ja Trump derzeit vorne.
Nein, sie sehen nicht Trump vorne, sie sehen, er hat eine 40-prozentige Chance.
Eine 40-prozentige Chance. Ja, ja. Und was hat Biden?
Biden haben sie jetzt ja über 60.
Also 60-prozentige Chance. Okay, das ist eine ziemlich deutliche Aussage der Buchmacher. Bin ich gespannt, wie das Ergebnis ausfallen würde. Wenn du jetzt deinen Tipp abgeben müsstest, wen? Du hast vorhin schon gesagt, du siehst Biden vorne. Denkst du wirklich, Biden gewinnt?
Also ich wäre nicht überrascht, wenn Trump gewinnt. Ich gebe aber Biden, ich halte es für wahrscheinlicher, dass Biden gewinnt. Mhm. Insbesondere denke ich, dass er Pennsylvania zurückerobern wird. Da hat er gute Chancen. Und vielleicht sogar Arizona, was eigentlich ein republikanischer Staat ist. Ich glaube aber, dass Trump Florida verteidigen wird. Das Problem bei dieser Wahl wird sein, dass wir wahrscheinlich, oder dass, wenn das Rennen eng wird, wir das Ergebnis, wer Präsident wird, nicht in der Nacht erfahren werden. Weil ich möchte das mal zeigen an Pennsylvania. Dort haben die Demokraten einen großen Vorsprung bei den Early Votes. In Pennsylvania gibt es Early, also frühzeitiges Wählen, nur in Form von Briefwahl, also nicht vorzeitig geöffneter Wahllokale. Und da liegen die 60% vorne. Das Problem ist jetzt, dass wenn an dem Wahltag selbst, kann es gut sein, dass Trump erstmal einen Vorsprung hat, weil die Republikaner massiv am Wahltag selbst kommen. Aber dann beginnt die Auszählung der Briefstimmen und das kann Tage dauern. Manche sagen, das könnte vielleicht bis zu einer Woche dauern. Und das heißt dann, die Stimmen der Demokraten kommen dann erst nach und nach rein. Man kann sich jetzt schon ausmalen, was das für ein Chaos ist. Und auch die Frage, ob Trump es akzeptieren wird, wenn er eigentlich in der Wahlnacht sagt, hier, ich bin eigentlich vorne. Ja. Und dann aber Tag für Tag seinen Vorsprung schwindet und dann doch gesagt wird, nee, Biden hat Pennsylvania gewonnen. Das macht es dieses Jahr so kompliziert. Aber ich glaube, also Joe Biden hat eine bessere Chance. Warum? Nehmen wir mal an, Trump verteidigt Florida, Biden holt Pennsylvania und noch Arizona. Beide Staaten zusammen ungefähr so viele Wahlmännerstimmen wie Florida. Dann kommt es wirklich auf diese Rostgürtelstaaten an, wie Wisconsin oder Michigan. Und in diesen Staaten hat Trump zwar letztes Mal für sich entschieden, aber auch nur mit wenigen tausend Stimmen. Wenn er da Wähler enttäuscht hat oder wenn die Demokraten müssen nicht viel machen, um sich das zurückzuerobern, es sind eigentlich traditionell demokratische Staaten. Und deswegen glaube ich, hat Joe Biden die besseren Chancen. Ich sehe es aber nicht so, dass seine Chance bei 87% liegt, so wie das führende Umfrageinstitute tun. Ich glaube, dass Trump eine realistische Chance hat. Ich glaube aber, dass das Rennen enger wird. Also wenn er gewinnt, dann mit einem knapperen Vorsprung als letztes Mal.
Ich sehe vor allem ein gewaltiges Konfliktpotenzial. Also wir haben es in den USA schon mal gesehen. Ich glaube, damals war es George W. Bush gegen Al Gore. Ja. Da wurde dann in Florida gerichtlich mehr oder weniger die Wahl am Ende Endeffekt entschieden. Und das war dann irgendwie auch noch ein Verwandter von Bush, der dann da für ihn entschieden hat. Also auch eine sehr unschöne Geschichte, sehr undemokratisch, sehr undurchsichtig, was damals passiert ist. Aber angesichts der aufgeheizten Situation, die gerade in den USA ja nun wirklich herrscht, also die Leute gehen schon aufeinander los bei Wahlkampfveranstaltungen oder Protesten, wenn wir jetzt wieder so eine Situation haben und es ist einfach unklar, wer jetzt hier der Präsident ist, wie groß ist da das Gefahrenpotenzial, dass das da völlig außer Kontrolle gerät?
Das ist sehr viel größer als im Fall 2000, was du erwähnt hast, wo Bush nur gewonnen hat mit knapp 600 Stimmen Vorsprung in Florida und der Supreme Court verhindert hat, dass das nochmal neu ausgezählt wird. Und Bush hatte, glaube ich, insgesamt 4 oder 5 Stimmen Vorsprung bei den Wahlmännern. Man braucht in den USA 270 Stimmen der Wahlmänner und er hatte, glaube ich, 274, 75. Bei den letzten Wahlen war es so, da hatte Trump 306 Stimmen und Hillary Clinton 232. Und das war also schon ein klarer Sieg für Trump. Aber diesmal ist die Stimmung so aufgeheizt und auch so polarisiert, dass ich glaube, wenn es wirklich so knapp wird und es tagelang oder vielleicht wochenlang, wie damals 2000, nicht klar ist, wer ist denn jetzt eigentlich der Präsident, da könnte einiges passieren. Also, dass Anhänger auf sich losgehen, dass es, man sieht ja auch die Krawalle, die es jetzt immer wieder gibt im Zuge der Black Lives Matter-Bewegung und auf der anderen Seite eben diese Gegenreaktion, wo man so rechte Milizen sieht, die dann aufmarschieren auf den Straßen, voll bewaffnet. Also, das ist wirklich eine gefährliche Situation. Und ich glaube auch so, die Medien, wie sie berichten, machen es nicht besser in den USA. Also es ist gang und gäbe, der Vorwurf, dass Trump ein Rassist sei, der wird ja ständig erhoben. Aber das wird auch oft dann ausgeweitet auf all seine Wähler. So, das heißt, man hat in dieser ganzen Debatte eine Polarisierung und beide Lager, sowohl Demokraten als auch Republikaner, trauen dem jeweiligen anderen Lager zu, die Wahlen zu fälschen und zu manipulieren.
Ja, also so vergiftet ist das Klima.
Ja, ja, ja. Und das ist zum Beispiel aber auch ein Grund, warum bei diesen Umfragen vielleicht die Trump-Anhänger unterrepräsentiert sind. Weil es gibt dieses Phänomen des sogenannten Shy-Trump-Voters, also der scheue Wähler, der sich nicht zu Trump bekennen will, weil er einerseits fürchtet, vielleicht in seiner Community angefeindet zu werden.
So wie hier die AfD-Wähler, die dann so, plötzlich in der Urne, also in der Wahlkabine das Kreuzchen da machen, wo sie es öffentlich niemals sagen würden.
Genau, ja. Und die auch bei hört man auch immer wieder, auch bei Umfragen falsche Angaben machen oder gar nicht teilnehmen. Und auch, weil es zum Beispiel Wähler gibt, die eigentlich auch Republikaner sind, sich aber nicht öffentlich zu Trump bekennen, weil es ihnen einfach peinlich ist. Weil die sagen, ich mag seine Art nicht, seine Rhetorik, sein Auftreten und was er auf Twitter raushaut, aber ich finde seine Politik richtig und deshalb wähle ich ihn. Aber ich mache das so im Stillen.
Wie groß schätzt du dieses Potenzial ein?
Also Analysten haben nach der letzten Wahl gesagt, dass es vielleicht so eine 3%ige Verzerrung ist bei den Umfragen. Ich glaube, dass dieser Effekt sogar noch größer ist, weil dieses Klima noch aufgeheizter ist als vor 4 Jahren. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das auch noch eine Rolle spielen könnte, diese sogenannten scheuen Trump-Wähler. Am Dienstag werden wir mehr wissen oder na, vielleicht dann doch nicht, sondern erst Tage, Wochen später. Aber ich glaube, dass das wirklich dieses aufgeheizte Klima einen Effekt hat und dass dieser Effekt sich auch auf die Umfragen auswirkt. Weil du musst ja sehen, wenn du eine Umfrage machst, du versuchst, ein repräsentatives Ergebnis zu bekommen. Es ist aber schon lange bekannt, dass Anhänger, also konservative Leute, viel weniger dazu neigen, an Umfragen teilzunehmen. Wenn da einer anruft und sagt, ich mache eine Umfrage, legen die wieder auf. Und das ist halt schwer. Wie kriegst du dann ein repräsentatives Bild, wenn ein Teil der Bevölkerung mit dir gar nicht reden will?
Hat man das in einer Umfrage festgestellt?
Das hat man in Umfragen festgestellt. Und deswegen muss man versuchen, Methoden und so weiter zu entwickeln, wie man diese Leute rankriegt, an Umfragen teilzunehmen oder wie man sie dazu überzeugt, also wie man sie repräsentieren kann. Und da gibt es dann verschiedene Methoden, Gewichtungsmethoden und so weiter. Sind natürlich alle Fehler anfällig. Und gerade in so einem Klima wie jetzt, glaube ich, ist dieser Effekt noch größer geworden als vor 4 Jahren.
Ja, da wünscht man sich ein möglichst deutliches Wahlergebnis, also generell, um zumindest die Brisanz da wieder rauszunehmen, das wäre vielleicht gut, egal wer jetzt gewinnt. Ich glaube, der Unterschied für den Rest der Welt ist schwer zu sagen. Es ist schwer einzuschätzen.
Ich sehe es auch so, eigentlich wäre es für die amerikanische Nation, für die Gesellschaft wünschenswert, dass es wirklich einen deutlichen Sieger gibt.
Ja, ja.
Also damit eben diese Aufgeheiztheit und Unsicherheit aufhört und vielleicht die Leute wieder zueinander finden und sich nicht gegenseitig an die Gurgel gehen.
Ja.
Aber ich befürchte, dass das Rennen eng wird aus den Gründen, die ich schon genannt habe. Das ist eben viele Sachen, wenn man die Umfragen sieht, die Joe Biden so einen großen Vorsprung geben, dass es halt viele Sachen gibt, die dagegen sprechen. Immer dieses Phänomen, dass Trump-Wähler unterrepräsentiert sind in Umfragen. Bei den sogenannten Frühwählern, Early Votes, sehen wir halt, dass dieser Effekt der Mobilisierung der Demokraten nicht so groß ausfällt, wie man es denkt. Und dass in den Battle, also in den umkämpften Staaten, das Rennen viel enger ist.
Das globale Establishment ist ja eigentlich auch gegen Trump, kann man sagen. Also diese internationale Gemeinschaft, die immer als die Weltgemeinschaft dargestellt wird, aber eigentlich nur aus der sogenannte Westen, ist ja auch eigentlich geschlossen gegen Donald Trump. Und mal angenommen, wir hätten so ein unklares Wahlergebnis und sagen wir mal, das Amt des Präsidenten hängt für sehr lange Zeit in der Schwebe, hätten wir vielleicht den seltsamen Fall, dass plötzlich ausländische Staaten einen Präsidenten anerkennen, so wie wir das sonst von den USA kennen.
Das ist ein interessanter Gedanke, den ich mir noch nicht gemacht habe. Was ein bisschen dagegen spricht, ich glaube, im Falle der USA wird es kaum einer wagen, das zu tun. Das ist was anderes. Das macht man mit Venezuela oder mit Weißrussland oder wie auch immer. Aber mit den USA, es ist nichts auszuschließen. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Also, und zumindest wird es ja auch für die US-Amerikaner, denen wird das ziemlich Schnuppe sein. Die werden jetzt nicht sagen, okay, wir erkennen jetzt Joe Biden als unseren Präsident an, weil jetzt Deutschland, die EU oder China den anerkannt haben.
Ja, das tun die Venezolaner ja auch nicht
mit Guaido. Genau, aber die Venezolaner sind auch nicht die Weltmacht Nummer eins und haben das größte Militär und die stärkste Wirtschaft und so weiter. Deswegen wollte ich sagen, ich kann es mir so nicht vorstellen.
Ja, ja.
Ne, weil das
aber interessantes
das ist
Gedankenspiel
ja, genau, aber ja. Es sind ganz andere Hierarchien und Abhängigkeitsverhältnisse. Das heißt, du würdest dich dann ja mit dem Boss anlegen sozusagen.
Ja, ja.
Also, ne, wenn du in der Firma bist und dann sagst, du hast da zwei Leute an der Spitze, die sich streiten und sagst, dich erkenne ich als Boss an und dich nicht. Und dann weißt du aber, wenn der andere dann doch der Boss wird, dann guckst du aber dumm aus der Wäsche.
Ja. Und deswegen aber hier haben wir nicht, ja den dass Fall, das dass die gesamte Belegschaft hinter einem Boss steht. Deswegen ist der Gedanke vielleicht doch gar nicht so abwegig, dass sich die Belegschaft geschlossen hinter den einen stellt und sagt, nein, wir erkennen dich an. Ja, habe ich mir vorher auch nicht überlegt, den Gedanken, der hat sich gerade im Gespräch entwickelt. Ja, interessant. Wir werden sehen, wie die Wahl ausgeht. Ich denke auch nicht, dass wir das nächste Woche schon wissen werden. Das wird sich wahrscheinlich eine Weile lang hinziehen. Hoffentlich gibt es ein möglichst klares Votum, dass es kein Blutvergießen gibt in den USA. Du setzt auf Biden?
Ich setze auf Biden, wäre aber nicht überrascht, wenn Trump gewinnt. Ich wäre nur überrascht, wenn er besser abschneidet als letztes Mal. Aber ich glaube, dass Biden sogenannte Popular Vote für sich entscheiden wird. Vielleicht sogar noch mit mehr Abstand als Hillary Clinton. Sie hatte damals 3 Millionen Stimmen mehr als Donald Trump insgesamt. Aber aufgrund des Wahlsystems kann es sein, dass Trump trotzdem gewinnt, auch wenn Biden 5 Millionen Stimmen mehr hat.
Okay, ich tippe übrigens auf Trump. Ich denke, Trump wird das machen. Ja, dann soll es das für heute gewesen sein. Das war unser Podcast heute. Vielen Dank, Sebastian.
Ja, gerne.
Und dann bis zum nächsten Mal.
Alles klar.
Ciao.
Tschüss.